Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Der Jahresrückblick in SWR1 Leute. Im Herbst lief ein Film in den Kinos an, der auf einer wahren Geschichte beruht. In Gott, du kannst ein Arsch sein, geht es um Stefanie, die mit 16 Jahren an Lungenkrebs stirbt und noch einmal das Leben spüren will. Frank Pape ist der Vater von Stefanie. Vor 6 Jahren hat er seine Tochter verloren. Über ihren gemeinsamen Weg hat er in SWR1 Leute berichtet.
Es war ja ein recht langer Weg dahin. Erst gibt es eine Diagnose, wo man sagt, naja, vielleicht geht noch alles gut. Dann kommt irgendwann eine Operation, wo man hofft und stellt dann fest, naja, da ist eben doch keine Chance mehr drin. Die Operation wurde kurzfristig dann beendet unter dem Motto, wir werden hier nichts mehr tun. Und dann geht der Kampf um jeden Tag los. Und dann kam irgendwann nur noch dieser eine Wunsch, wenn ich sterbe, dann zumindest bei meinem Pferd.
Und dieses Pferd war bei Ihnen und Sie haben sie dann an diesem besagten Tag zum Pferd gebracht. Wie war das?
Bewegend und erleichternd. Also bewegend, weil es den Moment war zu wissen, Gott sei Dank haben wir das geschafft, dass ich zumindest bei Ihrem Pferd einschlafen kann. Und zu sehen, dass sie mit einem Lächeln einschläft, bei Ihrem Pferd, Entschuldigung, das bewegt jetzt ein bisschen. Das war natürlich erleichternd.
Und ich fand es ganz schön und berührend zu lesen, wie sensibel Tier und Mensch aufeinander reagieren. Vielleicht können Sie auch das mal beschreiben. Ich will Sie jetzt nicht nötigen.
Nein.
Wenn Sie sagen, geht nicht mehr, machen wir gerne eine Pause.
Das mache ich gerne. Also Luna, das war ihr Pferd, das hat sie gar nicht so lange gekannt, sondern die beiden haben sich einfach gefunden. Und Luna war damals schon 15 Jahre alt, also für ein Pferd schon etwas älter. Und Steffi, Mary heißt sie richtig, eine sehr junge Reiterin. Und das ältere Pferd hat sie praktisch angelernt, weil es eben eine alte Stute, ein Pferd war, was genau wusste, was sie tat. Das heißt, sie hat im Grunde genommen diese junge Reiterin wie ein Junges behandelt. Und ein Pferd ist ein Fluchttier, es orientiert sich nach dem Puls. Hat also der Reiter einen niedrigen Puls, sieht das Pferd ruhig, hat es einen angeregten Puls, weiß das Pferd und wittert Gefahr oder Unsicherheit. Und als wir Steffi in den Stall getragen haben oder Mary eben auf dieses Heubett gelegt haben, hat das Pferd sofort verstanden, dass der Puls sehr niedrig ist und hat verstanden, dass es eben ihrem Jungen nicht gut geht. Und ein Pferd bleibt grundsätzlich bei einem Jungtier, wenn es ihm nicht gut geht. Deswegen war sie beim Sterben eben die Mutter an ihrer Seite.
Und Ihre Tochter war auch ganz sensibel, indem sie im Vorfeld schon dachte, wie reagiert das Pferd denn wohl, weil Pferde wohl eine Chemotherapie auch riechen können.
Ja.
Wie war dann diese Situation?
Das Pferd verbindet heute diesen Geruch von Chemo mit Abschied nehmen ihres Jungen. Das heißt, wenn wir heute jemanden bei uns zu Gast haben, der nach Chemo riecht, dann weiß das Pferd, dass es ihre Aufgabe ist, zu begleiten, weil auf diese Art und Weise hat sie ihr Junges verloren.
Werde, der du bist, das sagte schon der alte griechische Dichter Pindar. Bei Nietzsche wurde es ein Leitsatz und Untertitel seines letzten Werks und Bas Kast hat es in seinem ersten Roman aufgegriffen. Bekannt wurde Bas Kast durch sein Buch Der Ernährungskompass, was schnell zum Bestseller wurde. In seinem ersten Roman geht es um Familie und Vererbung. Im Leutegespräch mit Wolfgang Heim Anfang Oktober sagte Bas Kast dazu:
Der Roman hat ja auch diesen Untertitel Werde, der du bist. Und da klingt es ja auch schon an, als sei etwas in dir angelegt, das du entfalten kannst.
Ja.
Und so sieht das die moderne Genetik auch, dass im Grunde gibt es genetische Neigungen, die wir haben. Und denen können wir nachgehen und wenn wir das tun, dann verspricht das auch mehr Lebenszufriedenheit. Und wenn wir das nicht tun oder durch eine unterdrückende Erziehung gar nicht dazu kommen erstmal, dann ist das doof natürlich.
Welche persönlichen Neigungen gehören zu Ihrem ganz persönlichen genetischen Programm?
Bei mir sicherlich so etwas wie Schreiben oder Fantasiearbeit oder auch, man muss sich das bei den Genen ja auch vorstellen, da gibt es Anlagen, wie kann jemand gerne oder magst du es gerne so zu Hause zu sitzen, alleine zu sein und nicht, du brauchst nicht die ganze Zeit Menschen um dich herum. Das sind auch so Neigungen, die dann für den Beruf des Schriftstellers ja auch ausschlaggebend sein können.
Sind diese Neigungen in Ihrer Familie gefördert worden?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Vater war schon, der hat immer gelesen, immer geschrieben. Und ich habe ja auch mit dem Genforscher mich unterhalten, einen ganz berühmten. Robert Plomin heißt er. Und ihm ja auch geschildert, meine Neigung zum Schreiben kommt sicherlich davon, dass ich meinen Vater immer beobachtet habe beim Lesen oder Schreiben.
Ja.
Und da hat er mich als erstes gefragt, haben Sie Geschwister? Und ich habe eine Schwester und habe dann gesagt, und dann hat er gefragt, ist die auch Schriftstellerin geworden? Ja. Ich sagte, nein, die ging zur Kunstakademie. Und dann sagt er, sehen Sie, die Neigung zum Schreiben lag schon in ihnen, nicht in ihrer Schwester, schon in ihnen. Und so sahen sie auch den Vater als Bücherwurm.
Ja, klar.
Und das, ich denke, da ist was dran.
Ich habe, glaube ich, in einem Text von Ihnen auch gelesen, dass man sich seine Freunde auswählt nach dem eigenen genetischen Programm.
Genau. Ja, das, man sieht das, man kennt das auch aus der psychologischen Forschung, dass man Freunde mag, die ähnlich sind, ja, die ähnlich ticken, ähnliche politische Ansichten, ähnlich das Bedürfnis, bleiben wir jetzt zu Hause oder gehen wir aus und machen Action, gehen wir irgendwie, machen eine Heißluftballonfahrt und so weiter. Und diese Neigungen in dem anderen Menschen sind ja wiederum genetisch geprägt, ob der eher ein Stubenhocker ist oder nicht. Und dadurch, dass wir ähnliche Menschen mögen, suchen wir auch Menschen raus mit ähnlichen genetischen Veranlagungen.
Florence Brokowski-Schekete kam in Hamburg zur Welt. Sie ist Kind nigerianischer Eltern. Ihre Eltern nahmen sie mit als Neunjährige nach Lagos, in ein Land, dessen Sprache sie nicht kannte und dessen Kultur ihr fremd war. Durch das beherzte Eingreifen einer Lehrerin gelang ihr der Weg zurück nach Deutschland und sie machte ihren Weg. Heute ist sie Schulamtsdirektorin in Mannheim als erste Schwarze in Deutschland. In SWR1 Leute berichtete sie Anfang Oktober über das, was ihr in Nigeria fremd war.
Wenn man dort gefeiert hat, dann war zu einem das opulente Essen und man brachte auch dem Nachbarn dann etwas zu essen und es war viel Musik vorhanden und es wurde viel getanzt. Und meine Mutter war also eine sehr anmutige Frau, sehr stolze Dame und hat also wunderbar getanzt und der Lohn dafür waren dann das sogenannte Spraying. Man hat den tanzenden Menschen, die besonders gut tanzten, dann Geldscheine auf die Stirn geklebt. Und meine Mutter ging dann am Ende eines solchen Abends oder am Ende einer solchen Nacht mit einem Geldbündel nach Hause, weil sie besonders viel Anerkennung bekommen hat. Meine Schwester übrigens auch, die konnte es auch gut. Und ich bekam dann immer so am Ende der Party einen Trostgeldschein in die Hand gedrückt, weil ich war das langweilige deutsche Kind, was nicht getanzt hat, nicht gelacht hat und damit ich nicht ganz leer ausging, bekam ich dann einen Schein in die Hand gedrückt und ja.
Fühlt man sich nicht so toll?
Nee, aber ich dachte, naja, gut, ist okay.
Und wir erfahren auch etwas, wie man Familienzugehörigkeit in Nigeria erkennt, nämlich über Stoffe.
Genau. Ja. Also wenn dann so eine Party angesagt war oder auch zu Weihnachten, also zu besonders hohen Festen, Ostern, dann wurde die komplette Familie neu eingekleidet und alle mit einem und demselben Stoff und also wirklich vom Vater bis zum kleinsten Familienmitglied gab es dann eben die Tracht, die ganz landestypische Tracht und dann aus demselben Fabrikat, aus demselben Stoff.
Genau. Und in vielen Bereichen gibt es so ein unterschiedliches kulturelles Verständnis, auch teilweise über Medizin. Eine Situation, an die ich gerade denken muss, wie Ihr Vater bei Ihnen im Mund eine Blombe versucht hat zu entfernen. Ja. Was war das?
Ja, das war noch zur Zeit in Buxtehude, also bevor wir nach Nigeria gegangen sind. Und meine Mama hatte durch ihre Pflegeerlaubnis natürlich auch die Sorge über mich, ja, oder die nicht nur die Pflegeerlaubnis, sondern sie durfte auch medizinische Entscheidungen treffen. Und wie jedes Kind musste auch ich mal zum Zahnarzt und ich habe eine Plombe bekommen. Und mein Vater war aber der Meinung, nein, also das ist überbewertet und hat dann versucht mit einer Schere mir diese Plombe wieder rauszumachen. Und da sehe ich mich noch, weit geöffneten Mund, mein Vater vorm Treppenfenster und meine Mama, die das verhindern wollte. Ja.
Was war das überhaupt ein Verständnis von Eltern und Kindern? Wie wird das in Nigeria gelebt?
Also ich hatte wirklich so den Eindruck, sobald ein Kind laufen konnte, war es erwachsen und konnte helfen. Ja, also das, was ich so von meiner Mama kannte, dass ich geknuddelt wurde, dass wir uns gegenseitig gedrückt haben, Küsschen gegeben und einfach, wenn ich zur Schule ging, wurde ich in den Arm genommen. Was ich auch heute mit meinem Kind noch mache, obwohl das ja jetzt schon wirklich Ende 20 ist, ich drück das Kind, das ist ganz klar und ich sage, ich darf das und ich wurde vor 26 Jahren, habe ich diese Erlaubnis gekriegt und ob das Kind das jetzt will oder nicht. Und da hatte ich so den Eindruck, das ist da nicht. Also ich wurde von meinen Eltern weder gedrückt noch geknuddelt. Diese Wärme, die hat mir gefehlt.
Keine Distanz, stattdessen Nähe und Vertrauen. Das zeichnet die Fotografien von Helene Kölbel aus. Und das schon seit den 70er Jahren, als ihre Fotografien in der New York Times oder dem Stern veröffentlicht wurden. In einer Langzeitstudie fotografierte und interviewte sie 15 Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft und zeigte in ihren Bildern, welche Spuren die Macht hinterlässt. Darüber sprach sie Mitte Oktober in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und Herr Linde Kölbel beschrieb da ihre Zusammenarbeit mit Angela Merkel.
Also gerade am Anfang war es so, dass sie ganz scheu noch von unten nach oben geblickt hat. Aha. Also man merkte, dass sie noch nicht erfahren war und dass sie auch am Anfang sagte noch, wenn sie überhaupt fotografiert wird, dass sie noch gar nicht weiß, wo man mit den Händen oder Armen hin soll. Die anderen Politiker waren natürlich schon durch die ganze Mühle gegangen, von unten nach oben. Ja. Sie kam neu in die Politik und dadurch war sie noch nicht sozusagen erfahren, wie man mit solchen Dingen umgeht. Aber also, es hat sich verändert.
Also mir ist aufgefallen, ich habe auch das erste Foto nochmal angeguckt, das ist von einer unglaublichen Weichheit. Diese Weichheit, haben Sie die, wenn Sie Ihre Bilder jetzt angucken, auch von anderen Spitzenpolitikern am Anfang, haben Sie die ja da auch so festgestellt oder feststellen können?
Nein, Angela Merkel war anders, weil sie aus einer anderen Welt kam. Sie kam komplett neu in die Politik, während andere Politiker natürlich immer schon die Ochsentour durchgemacht haben, von unten nach oben. Und das sozusagen zeichnet sich auch im Gesicht ab. Somit ist Angela Merkel schon eine Ausnahme gewesen.
Man sagt von ihr immer, sie sei komplett uneitel. Stimmt das so?
Das würde ich weitgehend bejahen. Und das ist auch ihr Vorteil. Es hat sie auch sicherlich geschützt, weil Eitelkeit ist die Achillesferse der Politiker und auch der Journalisten. Und wenn sie nicht eitel sind, können sie viel anders handeln und viel besser handeln, als wenn ihre Eitelkeit verletzt worden ist oder sie hoffen, dass ihnen geschmeichelt wird. Ja. Also das ist ein wichtiger Punkt.
Sie macht diesen Job jetzt 15 Jahre und ich frage mich, wie steht man 15 Jahre durch mit all diesen Krisen und Kriegen, die es in dieser Zeit gegeben hat. Welche Erklärung haben Sie gefunden für sich?
Also einmal die Uneitelkeit, das andere ist aber auch eine ganz große Sachlichkeit. In dem Sinne merkt man, dass sie Physikerin ist, also Wissenschaftlerin war und somit ist sie eine Analytikerin. Und was ihr auch einen Vorteil gibt, weil sie nicht emotional in etwas hineinprescht, sondern erstmal analysiert.
Bernhard Schlink wurde mit Die Vorleserin weltberühmt. Kate Winslet erhielt für ihre Rolle in der Verfilmung einen Oscar. Das Leben in den USA, das kennt Bernhard Schlink gut, da er Teile des Jahres in der Nähe von Boston verbringt. Als er seine Lesetour seines neuen Erzählbandes Abschiedsfarben in Stuttgart beendete, war er Mitte Oktober zu Gast in Essenz Leute bei Wolfgang Heim. Und da beschrieb Bernhard Schlink die Zerrissenheit der USA, die er sogar auch selbst im privaten Umfeld erlebt.
Es gibt zwei Freunde, die Trump gewählt haben. Ein Kollege, mit dem ich zusammen ein Buch geschrieben habe. Bei dem hoffe ich, dass es ihm inzwischen selber ein bisschen suspekt ist, was er damals gemacht hat. Beim anderen hat die Trump-Wahl zu einer immer weitergehenden Radikalisierung geführt.
In welche
ein
Richtung?
Maler in Kalifornien, habe Bilder von ihm zu Hause, wir haben uns immer gut verstanden. Und jetzt geht das schon in Richtung so Verschwörungstheorien, denen er anhängt.
Das bedeutet, dieses politische Irrlichtern dieses Lagers hat auch Auswirkungen die verbale Kommunikationsform.
Aber ganz gewiss so, ja. Im Winter, meine Partnerin hat ein Haus auf dem Land in Massachusetts, da schneit es immer wieder. Anders als früher ist es dann rasch wieder weggetaut. Aber wenn es schneit, kann man im Supermarkt unter den Rednecks die Gespräche verfolgen. Climate Change, hat doch wieder geschneit, ist doch alles nur Quatsch.
Ja.
Und diese Idioten, die uns da was erzählen und was glauben machen wollen, das geht bis in die Kommunikation, die alltägliche Kommunikation hinein.
Bedeutet die Ignoranz, die amerikanische Ignoranz anderen Teilen dieser Welt gegenüber Europa beispielsweise, ist nach wie vor sehr ausgeprägt mit dem Ergebnis, dass viele überhaupt nicht wissen, wie viele Länder es in Europa gibt, wie die zusammenhängen, was die wollen, wer die sind.
Ach, Herr Heim, wir müssen ja sehen, Amerika ist für uns auch viel wichtiger, als wir für den Amerikaner sind. Warum soll er das alles wissen? Wir müssen schon wissen, dass es die Ostküste und die Westküste gibt, aber ein Großteil Amerika, der ganz anders tickt, das ist für uns alles wesentlich. Mhm. Was bei uns in Frankreich, Deutschland oder Polen vorgeht, das ist für die Amerikaner von geringer Bedeutung.
Dazu kommt, dass unser Bild von den USA eigentlich deshalb falsch war. Wir gingen davon aus, Ost- und Westküste sind die USA. Was dazwischen ist, hat in unserer Wahrnehmung keine Rolle gespielt.
hat in unserer Wahrnehmung keine Rolle gespielt. Wir haben uns auch wenig mit der amerikanischen Geschichte beschäftigt, in der das Land ja immer wieder zerrissen war.
Die Krim ist gerade annektiert, als Rüdiger von Fritsch Botschafter in Moskau wird. Er gilt als kritischer Russlandversteher und zeigt in seinem Buch Russlands Weg eine neue Perspektive für deutsch-russische Beziehungen auf. In SWRs Leute berichtete Rüdiger von Fritsch davon, dass Putin den Zerfall der Sowjetunion mal als die größte geopolitische Katastrophe bezeichnete und wie sich das heute im russischen Bewusstsein auswirkt.
Vor uns machen sich freie Völker auf selbstbestimmte Wege, die Deutschen vorneweg, die Polen, viele andere, die Balten. Und in Russland erlebt man das, was passiert, als den Zerfall des alten russischen Reiches. Es zerbricht nicht nur die Sowjetunion, sondern das alte russische Reich zerbricht und damit das letzte große Kolonialreich auf Erden. Denn viele der Staaten, die jetzt ihre eigenen Wege gehen, sind erst in den letzten Jahrhundert, zum Teil im vorletzten Jahrhundert dazugekommen. Und das ist für Russland ein furchtbares Trauma, das man aber eben nicht als selbst verschuldet sieht. Die Sowjetunion ist kollabiert, an ihren eigenen Widersprüchen zerbrochen, sondern man versucht das jetzt anderen zuzuweisen. Und das ist ein großer Teil des Problems, das wir haben.
Wobei sich die Menschen ja selbstständig auf den Weg machen, wenn man jetzt auf Belarus guckt oder auch auf die Ukraine.
Sie haben völlig recht. Die Menschen machen sich selber auf den Weg. Und das fällt einer stark autokratischen Führung, deren Denken auch geheimdienstlich geprägt ist, sehr schwer zu akzeptieren, dass Menschen nicht einverstanden sein können und auf die Straße gehen und sich wehren. Und ich finde es bezeichnend, was in Belarus passiert. Da werden keine Europafahnen geschwenkt. Da werden weißrussische Fahnen geschwenkt. Die Menschen wollen einfach Demokratie in ihrem Land haben. Und wenn die baltischen Völker im Ergebnis des Hitler-Stalin-Paktes annektiert, sich 1989 folgende auf ihren eigenen Weg machen, dann ist das selbstbestimmt und nicht, weil sie irgendjemand rauszerrt oder so. Und das mag man aber nicht akzeptieren. Man glaubt, die große russische Mutter ist doch gut zu allen gewesen. Aber scheinbar waren die Menschen nicht einverstanden.
Aber das schließt ja gleichzeitig die Frage an, wie dann dort der Blick auf Gorbatschow ist, den Sie ja sehr häufig getroffen haben.
Ja, ich habe ihn oft getroffen. Und er leidet darunter, dass er in Russland heute eine völlige Unperson ist. Weil man im Bestreben, irgendjemand zu finden, der schuld ist an dem, was passiert ist, auf ihn gekommen ist. Die wichtigste Frage der russischen Sprache, so sagt man, lautet Kto Vinovat, wer ist schuld? Es wird immer ein Schuldiger gesucht. Immer das böse Ausland, das ist auf jeden Fall schon mal schuld, aber dann eben Gorbatschow. Er ist angeblich schuld daran, dass die Sowjetunion an den eigenen Widersprüchen des sozialistischen Systems zerbrochen ist. Und darunter leidet er sehr. Ja.
Wie ist dann der Blick auf Jelzin? Ist das ein ähnlicher Blick oder geht das Verschulden auf ihn nicht zurück?
Das ist eine interessante historische Frage, weil der jetzige Präsident Putin hat Jelzin, als er von diesem die Macht übertragen bekommen hat, versprochen, dass er ihn in Ruhe lässt. Das hat sehr materielle Aspekte, sein Vermögen wird nicht angetastet, seine Familie wird nicht angetastet, aber auch sein Andenken wird nicht berührt, obwohl er sicher auch seine Verantwortung an allem, was geschehen ist, hat.
Klar, Campino von den Toten Hosen ist Fan von Fortuna Düsseldorf und großer Anhänger des FC Liverpool. Seine Liebe zum Verein und seine Familiengeschichte, die eng damit verbunden ist, hat er aufgeschrieben in Hope Street. Er war zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und da erzählte Campino, was beim Schreiben des Buchs anders war.
Ich habe über 500 Lieder in meinem Leben geschrieben und da wird das sehr, sehr schwierig, sich selbst noch zu überraschen und aus gewissen Verhaltensmustern zu kommen, wie man so einen Song anlegt. Ja. Das war für mich jetzt eine Befreiung sozusagen, ein Feld zu betreten, das ich vorher noch nie verunstaltet habe, sozusagen. Ich konnte mich da also austoben und da war also der Spaß überwiegend vor dem Respekt der Aufgabe.
Gab es so Anlaufschwierigkeiten, wo du am Anfang gedacht hast, da holpert etwas und das muss ich erst zusammenfügen?
Holpern vielleicht nicht, aber ich war mir über meinen eigenen Ton, den Sound des Buches noch nicht so klar.
Ja.
Mit jedem Kapitel öffnet man eine neue Tür, führt neue Figuren ein und dann wird das immer mehr zu einem dicken Wollknäuel, wo man wirklich bemüht sein muss, da nicht die Kontrolle zu verlieren, dass der Leser sozusagen die Handlung noch nachvollziehen kann.
Also wenn man wie du über die eigene Kindheit schreibt, über die eigene Jugend, über die Familie, über die Eltern, über Fußballspiele, die vor 20 oder 25 Jahren passiert sind, hat man entweder ein sehr gutes Langzeitgedächtnis oder Frage, man kann auf irgendwelche Tagebucheintragungen rückgreifen?
Natürlich gibt es Dinge, die sind unauslöschlich in meine Seele gebrannt. Ja, das 3:0 von Liverpool 1971 zum Beispiel, da brauche ich kein Tagebuch für. Andere Dinge aus den letzten 35 Jahren, die kann ich tatsächlich aus dem Tagebuch herausfinden. Ich schreibe seit Ende der 80er Jahre regelmäßig und ja, ungefähr um 1990 wurde es dicht, dass ich mich entschieden habe, für jeden Tag wirklich eine Seite, ganz egal was passiert. Und wenn ich also jetzt gefragt würde, was war am 5. April 1983, dann, wenn ich zu Hause bin, brauche ich dann nur einmal in den Keller gehen und habe nach 10 Minuten die Antwort. Und diese Stichworte, die da notiert sind, die machen es mir leicht, den Tag zu rekonstruieren.
Hast du Sachen weggelassen, weil du Leute nicht beschädigen wolltest?
Ja, das habe ich getan, denn das war jetzt nicht die Absicht meines Buches, irgendwelche Leute anzugehen oder denen ein schlechtes Gefühl zu geben. Sprich, sämtliche Charaktere, die dort vorkommen, sind von mir vorher gefragt worden, ob das in Ordnung ist. Ich habe also meinen Geschwistern das Buch vorneweg zum Lesen gegeben, ebenfalls der Familie Klopp in Liverpool und einigen anderen auch, die es betrifft.
Das war eine Sensation, als im April vergangenen Jahres die erste Aufnahme eines schwarzen Lochs gezeigt wurde. 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Der Astrophysiker Professor Heino Falke hat maßgeblich Anteil an der Veröffentlichung des Bildes. Er berichtete Anfang November in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim über die Faszination der schwarzen Löcher.
Schwarze Löcher sind einer der kältesten Orte im Universum. Man kann ihnen tatsächlich eine Temperatur zuweisen. Das hat Hawking getan. Okay. Und die Temperatur von diesem Objekt, das wir sehen, ist so einer der niedrigsten Temperaturen, die man sich vorstellen kann im Weltall.
Was die Welt so verzückt hat im April des Jahres 2019, als sozusagen zeitgleich an verschiedenen Orten dieser Welt dieses Bild präsentiert wurde, da steckt sehr viel Arbeit drin. In Ihrem Fall 20 Jahre plus minus?
25 Jahre tatsächlich an Nachdenken, Warten, Hoffen, Bangen. Und am Ende ist es natürlich die Arbeit von vielen Wissenschaftlern, 200 Wissenschaftlern, die weltweit zusammengearbeitet haben, mit vielen guten Kollegen hier in Deutschland und in Europa, die da Wichtiges beigetragen haben.
Was war der Ausgangspunkt damals vor 25 Jahren Ihrer Überlegungen?
Naja, wir haben ja jetzt gehört, gab es den Nobelpreis für den Herrn Genzel aus München. Der hatte gezeigt, und das hat mich damals als Student inspiriert, da gibt es irgendwas Dunkles im Zentrum unserer Milchstraße. Und das wollte ich ein bisschen besser verstehen. Und mir fiel irgendwann auf, dass da bestimmte Form von Radiostrahlung direkt vom Rand des schwarzen Lochs kommt. Und dann dachte ich, kann man das vielleicht sehen? Das schwebte so ein bisschen im Kopf. Und irgendwann war dieser eine Moment, wo ich dann feststellte, ja, man kann es sehen. Diesen Schatten des Schwarzen Lochs wird man sehen können.
Wussten Sie zu diesem frühen Zeitpunkt eigentlich schon, dass es dieses schwarze Loch gibt, oder war das nur eine Theorie damals?
Damals war das sehr, sehr vernünftig zu denken, dass es schwarze Löcher gibt. Das war eine gute Theorie, aber es gab viele Kollegen, die gesagt haben, das ist ja doch so ein Steckenpferd, das ist sowas Exotisches, das gibt's garantiert nicht, ihr lügt euch da eins in die Tasche und so. Also ja, es war definitiv nicht so etabliert, dass Leute sagen würden, jo, wir wissen es, schwarze Löcher, die hibbet.
Liefen Sie mal wissenschaftlich Gefahr, dann in so eine Sektiererecke gestellt zu werden?
Nein, es war ja schon, ich glaube, die Mehrheit inzwischen in den 80er, 90er Jahren war schon ganz okay damit, dass es schwarze Löcher gab. Es war eher so eine kleinere Gruppe von meist älteren Kollegen, die da schon gegen gestänkert haben, gegen schwarze Löcher. Und auch, das kann man durchaus tun. Das gehört ja in der Wissenschaft dazu. Bis zum Beweis, denke ich, kann man daran zweifeln.
Max Giermann gilt als Deutschlands bekanntester Parodist. Von Stefan Raab über Klaus Kinski bis Markus Lanz seine Rollen. Bei Switch Reloaded gelang ihm der Durchbruch. Mit Sketch History begeisterte er ein Millionenpublikum. Obwohl es damals hieß, Comedy-Sketche sind eigentlich gerade gar nicht im Trend. Wie er zur Rolle des Klaus Kinski kam und über Trends in der Comedy, sagte Max Giermann im November in SWR1 Leute.
Also es gibt immer wieder so Trends. Es war jetzt zum Beispiel auch, was die Parodie angeht, irgendwie 10 Jahre Ebbe. Keiner wollte irgendwie Parodieformate machen, weil alle immer gesagt haben, ja, das ist so veraltet und es passt nicht mehr, die Humorfarbe ist vorbei. Und jetzt kommt es aber wieder. Jetzt kommen wieder neue Formate aus dem Boden plötzlich überall. Ne? Also dann ist es dann auch wieder plötzlich so fast wieder zu viel meines Erachtens. Es sind immer so Wellenbewegungen, aber ich bin da grundsätzlich sehr entspannt, weil ich mache ja auch nicht nur das eine. Also man hat sich ja eh breit aufgestellt im Laufe der Jahre und insofern bin ich davon nicht so abhängig und betrachte das dann immer so relativ, ja, amüsiert auch, wie so Trends eben kommen und wieder gehen. Und dann kommen sie wieder und es ist ja wie in der Mode, ne? Es kommt alles wieder.
Und das Repertoire ist gewachsen. Sketch History war deine Paraderolle, natürlich auch Klaus Kinski. Wie bist du eigentlich zu dieser Rolle grundsätzlich gekommen?
Was heißt hier Rolle, nicht? Ich verstehe die schwachsinnige Frage überhaupt nicht.
Was soll das? Kommst du hier an, ihr Schissen? Entschuldigung, zu früh für solche Vokabular. Es ist eine Scheibe zwischen uns übrigens, liebe Hörer, also es kam keine Spucke rüber. Nein, also wie kam es dazu? Also auch das war eine Idee vom genialen Chris Gelednecki, der gesagt hat, also der hatte die Idee, auch so ein paar Parodien durch die Zeit reisen zu lassen, also so immer wiederkehrende Figuren, und fand dann Kinski originell. Und ich dachte damals schon, also ich fand es auch eine schöne Herausforderung, den zu spielen, aber ich dachte so, wen interessiert das denn heute noch? Ne? Also Kinski, lange tot, und wer die jungen Zuschauer kennen den wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber da habe ich mich echt geirrt. Also da muss ich auch sagen, da bin ich auch sehr dankbar im Nachhinein, dass diese Idee dann durchgesetzt wurde. Und ja, irgendwie hat die Figur mir von Anfang an Spaß gemacht. Also es gibt so Figuren, da beiße ich mir die Zähne dran aus. Und beim Kinski, da hat es mir auch Spaß gemacht, mir dieses ganze Zeug reinzuziehen und diese unsäglichen Talkshow-Auftritte und so Ausraster. Das war ja für mich auch amüsant, ne, mich damit zu beschäftigen.
Steckt eine immense Vorbereitung drin. Wie gehst du das an mit so einer Rolle dann, wo ja Körpersprache auch so wichtig ist? Stellst du dich vor den Spiegel und übst?
Nee, also ich stehe sehr viel vorm Spiegel, aber nur privat. Nein, gar nicht. Also der Spiegel spielt keine Rolle bei mir. Erst wenn ich dann in der Maske sitze und die Maske draufkriege, dann muss ich gucken, wie funktioniert das mit der Mimik. Also wie kann ich jetzt so die Lippen bewegen oder wie muss ich die Augen machen oder den Kopf halten oder neigen, damit es dann gut aussieht in der Kamera. Das passiert dann erst in den letzten Minuten in der Maske. Ansonsten arbeite ich wirklich eigentlich nur an der Stimme. Und das Körperliche, das habe ich dann automatisch so vor Augen, weil ich ja Stunden, Tage, Wochen lang mir das alles angucke. Deswegen habe ich das irgendwie so vor dem inneren Auge schon, die Figur parat. Da muss ich gar nicht groß üben oder so. Das ist ganz interessant. Also manchmal zeichne ich mir dann auch so Sitzhaltung ab oder so, ne? Oder gucke mir dann bestimmte Handhaltungen an. Also bei Trump zum Beispiel, der macht ja immer sehr viel mit den Händen. Und das gucke ich mir dann an und das übe ich dann so ein bisschen. Aber im Grunde ist es fast sekundär.
Anja Kaspari ist Musikchefin bei Radio 1 in Potsdam. Sie bekam vor einigen Jahren die Diagnose Brustkrebs und kurz darauf wurde bei ihrem Partner ein Hirntumor festgestellt. Er verstarb wenige Monate später. Wie sie lernte, mit den Schicksalsschlägen zu leben, das hat sie festgehalten in dem Buch »In meinem Herzen steckt ein Speer«. Über den doppelten Schicksalsschlag berichtete sie im November in SWRs Leute bei Wolfgang Heim. Und da sagte Anja Kaspari:
Der Brustkrebs, den vergesse ich sowieso immer, dass ich den hatte, weil ich das gar nicht mehr fühle. Und die meisten Leute auch gar nicht darauf aufmerksam gemacht werden, obwohl ich ja keine Brüste mehr habe und ganz flach bin. Aber wer mich nicht kannte, der merkt das oftmals gar nicht. Und dass mein Mann dann auch an Krebs gestorben ist, ein halbes Jahr nach meiner Diagnose, ein halbes Jahr nach meiner Diagnose kam seine und dann nach 5 Monaten war er tot. Das hängt viel länger nach. Also das kann ich auch, also das ist immer in mir, auch in meinen Kindern. Das ist immer so unter der Haut, die Trauer, aber...
Das heißt, Verzeihung, du wachst morgens damit auf?
Nee, das ist nicht der erste Gedanke. Also ich lache auch und habe Spaß und mache mein ganzes Leben ist jetzt so anders, vielleicht auch mit Absicht von mir so gestaltet. Das wäre mit Hagen, so hieß er ja, wäre dieses Leben jetzt gar nicht möglich, weil der hätte nicht solche Hobbys gehabt, wie ich sie jetzt habe.
Was ist da als Hobby beispielsweise dazugekommen?
Ich habe Eiskunstlauf wieder aufgenommen. Ich mache Yoga schon seit über 30 Jahren, aber ich habe jetzt mehr die meditative Seite ausgebaut. Also ich meditiere jeden Morgen eine Stunde. Da hätte ich aber schon echt früh aufstehen müssen, um dann auch noch mit ihm ein bisschen am Morgen zu verbringen. Also ich habe Windsurfen gelernt und ich mache viel mehr Sport als früher. Naja, und das ist ja auch schön und beschäftigt mich, aber unter der Haut, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, fehlt halt immer einer.
Aber das bedeutet, so wie du es schilderst und wie es zumindest bei mir ankam, du hast dich selbst nie aufgegeben, erstens. Und zweitens, dieser alte Spruch, wonach Zeit Wunden heilt, stimmt vielleicht doch ein Stück weit?
Ja, der stimmt total. Also nach einem Jahr hätte ich gesagt, das stimmt überhaupt nicht, weil das kommt immer so in Wellen, die Trauer. Und dann, da habe ich auch noch sehr viel geweint. Ich glaube auch meine Kinder, bei meinem Sohn weiß ich nicht genau, weil der wohnte ja dann nicht mehr zu Hause. Bei meiner Tochter glaube ich auch. Also wir haben schon ein bisschen Platz in der Wohnung, sodass man sich nicht immer hört, aber irgendwie weiß man, wenn das eigene Kind weint oder trauert. Aber die wollte nie darüber reden. Beide nicht so gerne. Aber nach 2, 3 Jahren, also ich würde sagen, nach 3 Jahren war es dann besser.
Eins gehört.